SHK-TV, der Podcast. Aktuelle News und spannende Insights aus der Welt der Haustechnik. Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind zurück, SHK-TV, der Podcast. Und wir wollen mal ein bisschen auf die letzte Woche schauen. In der letzten Woche haben wir ja mit Jens Wischmann nochmal über den Tag des Bades gesprochen. Vielen, vielen Dank dafür nochmal für das Gespräch, für die Eindrücke. Der Tag rückt ja jetzt auch immer näher. Aber ich habe von der letzten Woche ja gar nicht alles mitbekommen, muss ich sagen. Ich war nochmal in einem kurzen Urlaub. Aber was ist denn so passiert, Nikolaus?
Ja, hallo, erstmal auch von meiner Seite. Ja, es war eine spannende Woche. Ich habe es ja irgendwann schon mal erwähnt, wenn man unterwegs ist und dann immer noch mal was Neues erfährt oder Informationen bekommt aus erster Hand, die einem sonst so nicht zur Verfügung stehen, ist das natürlich immer eine schöne Sache für uns als Redakteure, Journalisten, die wir ja im Hauptberuf immer noch sind. Wir sind ja nur nebenberuflich Podcaster. Und der Urlaub sei dir gegönnt gewesen. Ich verrate jetzt nicht, dass du hoffentlich den Vogel abgeschossen hast. wer Bescheid weiß, weiß Bescheid. Aber jetzt nochmal ernst. Ja, ich war unterwegs tatsächlich bei einem Handel, bei einem Großhandel natürlich, der das Thema Ausbildung sehr ernst nimmt, Pfeiffer und May. Die haben jetzt zum zweiten Mal hintereinander den Azubi des Jahres stellen können. Wettbewerb, der vom DG Haustechnik, vom Verband der Großhändler ausgerichtet wird. Und da wollte ich dann mal ein bisschen wissen, wie so die Ausbildungssituation ist und konnte da mit Verantwortlichen und natürlich dem Azubi des Jahres sprechen. Und die Ausbildungssituation gerade in dem Bereich Stuttgart, wo das Haus ist von Pfeiffer und May, bei dem ich war, die ja auch im Umfeld von Bosch und Mercedes und Porsche und vielen, vielen anderen um die Azubis werben müssen, war schon ganz interessant. Aber wenn ich höre, dass man immerhin noch so rund 60 Bewerbungen hat, von denen dann 3 bis 5 normalerweise dann für diesen Ausbildungsberuf im Handel gewählt werden, ist das eine schöne Sache. Spannend war dann zu hören, wo die Herausforderungen liegen, dass auch dort nach der Ausbildung, ich sag mal, die Hälfte studiert oder sich dann umorientiert nochmal. Das zeigt doch, dass man auch dort, ich sag mal, ähnlich wie im Fachhandwerk, denn die Auszubildenden, die am Start sind im ersten Lehrjahr, nicht unbedingt dann auch danach in der Branche weiter begrüßen kann. Also das ist schon ganz klar. Und dass das Thema aber ernst genommen wird, wie ich eben schon gesagt habe, steht außer Frage. Man kann auch sagen, Chefsache, wie ich dort zu hören bekommen habe. Und das so soll es ja auch sein. Ne? Ja, und dann war ich beim 11. Industrietag des ITGA NRW. ITGA ist Vertretung der technischen Gebäudeausrüstung, also derjenigen, die die großen Gebäude normalerweise planen, durchführen und bauen, wenn man so will, oder ausstatten mit der technischen Gebäudeausrüstung. Und wir waren da bei Hilti und wer hätte gedacht, dass Hilti nicht nur rote Koffer mit schönen Werkzeugen macht, sondern auch sich ganz stark in den Niederlanden, in der Niederlassung dort für das Thema BIM, Building Information Modeling, wie es ja so heißt, für viele immer noch so ein Reizwort, aber da sollte man ernst nehmen, das war zu sehen, denn wenn man sieht, dass in den Niederlanden bei den größeren Gebäuden 80% schon mit dem Tool entwickelt werden, also mit dem Building Information Modeling, das zeigt, es wurde deutlich, dass Deutschland da einfach noch ein bisschen hinterherhinkt. Wir sprechen viel von Digitalisierung, auch auf dem Bau. Aber wenn es dann ins Eingemachte geht, dann war doch zu hören von Unternehmen, die sowohl in Niederlanden, aber auch in Deutschland tätig sind und auch nicht unbekannt sind, dass das Thema wirklich jetzt ernst genommen werden sollte, wie auch immer es dann umgesetzt wird. Und vor allen Dingen wurde immer wieder gesagt, der größte Unterschied zum Beispiel Niederlande zu Deutschland dass die Gewerke eher miteinander arbeiten als gegeneinander arbeiten und nicht dann zeigen, ihr habt den Fehler gemacht oder dort wurde der Fehler gemacht. Und das wäre so ein Unterschied, der da oft genannt worden ist. Aber mehr Stimmen dazu haben wir in der Nachrichtensendung in dieser Woche. Will jetzt auch nicht zu ausschweifend werden. Hört euch die Aussagen einfach an, warum das Thema auch wichtig ist. Kleiner Sendehinweis an dieser Stelle. Könnt ihr euch darauf freuen, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Und ja, eventuell noch mal mehr dazu, sobald wir dann mit einzelnen Vertretern in Deutschland auch das Thema noch mal aufgreifen.
Da bin ich sehr gespannt. Über 80% bei Großprojekten ist auf jeden Fall eine ganz, ganz starke Zahl. Da haben wir auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Wurde da neben dem Gewerkethema noch ein Grund genannt, warum die Niederländer da so viel weiter sind als wir?
Ja, dann also es gibt tatsächlich eine logische Erklärung, so war zu hören. 2008, man ist ja schon ein bisschen länger zurück, gab es in den Niederlanden eine große Baukrise. Witzigerweise hat Hilti damals dort die Niederlassung gerade in dem Jahr gegründet, eigentlich zur Unzeit, hat aber dann profitiert, weil die niederländische Regierung damals ein Projekt gestartet hat. Man hat also nicht in die, ich sag mal, in den Bau, so wie bei uns jetzt mit Bauturbo und so, sondern wirklich in die Digitalisierung investiert, aber das als offenes System. Also man hat nicht gesagt, close shop, jeder werkelt da vor sich hin. Und das hat wohl so gut funktioniert, dass, ich sag mal, jeder, der will und relativ einfach und schnell sich dort andocken konnte und mitmachen konnte. Und das hat diesen Fortschritt massiv beschleunigt. Und ich sag mal, das Thema, also dieses digitale Planen, kommt ja ursprünglich, glaube ich, aus England, also Großbritannien. Und ist ja in Skandinavien, aber auch weltweit. Also wenn man Projekte, egal ob man im Mittleren Osten oder in Asien, egal in welchem Land, ohne digitale Planung, also ohne dieses BIM, braucht man da gar nicht anklopfen, so ungefähr. Und das ist natürlich auch dann eine Herausforderung, die jetzt Unternehmen, die jetzt, ich sag mal, über den Tellerrand Deutschland hinaus aktiv sind, zum Beispiel die Lindner Gruppe, die da sehr stark engagiert ist. Ist ja nicht so, dass es in Deutschland keinen gibt, der das kann, sondern es geht darum, dass das halt leider in der Verbreitung halt zu gering ist. Ne? Klar wird dann immer mal wieder gesagt, ob eine hohe AI, also die Honorarverordnung für Architekten dagegen steht, wann sowas stehen muss in den verschiedenen Lots, also das heißt, in welchen Planungsstufen dann spätestens BIM da sein muss. Um es mal einfach zu sagen, ist jetzt vielleicht nicht ganz korrekt, bitte Entschuldigung, aber die Herausforderung ist einfach, dass da alle zu bereit sein müssen und letztendlich auch das Fachhandwerk, ne? Das muss man auch sagen, die sich dann da bewegen wollen in diesen Projekten und Objekten dann später mal, die müssen dazu auch fähig sein und ja, das ist natürlich nicht so einfach, dann diese Umstellung hinzubekommen, aber man spricht davon, dass man doch eine gute Ersparnis erzielen kann. Ich will jetzt keine Zahl nennen, weil die würde mir sonst auch wieder um die Ohren gehauen vielleicht. Aber man hörte da so 20, 25 bis zu 30% in der Planungsphase alleine kann gespart werden, wenn man es dann nutzt. Nee, also wie gesagt, so ein bisschen mehr Inhalt und Erläuterung dazu dann am Donnerstag.
Sehr gut, sehr gut. Ja, ich bin gespannt. Die Nachtsendung werde ich mir auf jeden Fall angucken. Was ich mitbekommen habe, muss ich sagen, war ja, das war glaube ich ja in der Woche davor schon, dann zum Ende der Woche, dass die Bundesregierung jetzt doch die Strompreise für alle senken will. Zumindest sollen ab 2026 dann über einen Zuschuss von 6,5 Milliarden Euro die Netzentgelte gesenkt werden. Mit diesen 6,5 Milliarden Euro sollen ja dann die Übertragungsnetzkosten finanziert werden und somit die Netzentgelte um 2 Cent circa gesenkt werden. Würde ja dann bedeuten, je nach Haushalt, kommt natürlich immer auf den Stromverbrauch an, irgendwas zwischen 25 und 50 Euro würde das sparen. Damit geht die Bundesregierung ja so ein bisschen den Weg, der im Koalitionsvertrag steht, was wir auch schon mal besprochen haben. Die Senkung der Stromsteuer kam ja jetzt erstmal für Landwirtschaft, für Industrie, für kleinere Unternehmen, was natürlich auch schon viel, viel bringt. Aber dieses flächendeckende könnte ja dann damit kommen, oder?
Ja. Wäre zu wünschen auf der einen Seite, aber wie gesagt, ich stehe jetzt noch unter den Eindrücken von letzter Woche, von dem Termin, von dem ich eben ausführlich schon ein bisschen erzählt habe. Aber auch dort waren ja viele Chefs von diesen TGA-Unternehmen, die sind, ich sag mal, gelinde gesagt, kreuzunglücklich über Aussagen, die unter anderem von Frau Reiche kommen oder auch generell jetzt, wo es hakt. Denn die Themen des GEG und ob es ganz abgeschafft wird oder Heizungsgesetz, was ja gar nicht geht beim GEG wegen Europa, behaupte ich jetzt mal, oder ist immer noch die große Hoffnung. Aber was Zuschüsse oder Förderung angeht, ist, glaube ich, dort jedem klar oder sowas auch in den Aussagen zu hören, da wird massiv jetzt wahrscheinlich was passieren, auch um vielleicht sowas dann zu finanzieren. Ne? Also Frau Reiche und auch die Stromanbieter, RWE hatte, glaube ich, jetzt ein großes Interview gegeben einer Zeitung, wo es darum geht, also wer eine Solaranlage hat, soll eigentlich jetzt zukünftig eher bestraft werden als gefördert. Das heißt also, wer dann Strom aus dem Netz beziehen muss, weil der Sonnenstrom im Winter oder so nicht reicht, soll eigentlich dann nochmal mehr bezahlen, eine Umlage. Also da kursieren im Moment Ideen, die natürlich nicht förderlich sind, um, ich sag mal, das Thema Photovoltaik im privaten oder halbprivaten Bereich weiter auszubauen. Und da muss man einfach sagen, ja, die Verunsicherung geht weiter. Ohne das jetzt negativ zu meinen, ist ja mal gut, wenn sich da so eine Entscheidung ergibt, aber letztendlich selbst Gutmeinende zweifeln inzwischen an so ein paar Dingen, die da gerade wieder in Berlin passieren.
Ja, es sind viele Ideen, die ja gut gemeint sind, aber vielleicht ein bisschen mehr durchdacht werden müssen. Aber die Verunsicherung geht weiter. Du sagst, es ist eigentlich ja so ein bisschen auch das Thema vom Fachverband SAK in Baden-Württemberg gewesen, die ja so ein bisschen was zu Wärmenetzen jetzt nochmal präsentiert haben. Wir wissen es, viele Kommunen beschließen jetzt den Wärmeplan. Da geht es jetzt 2026, sind die ersten jetzt schon gefordert. Die größten Kommunen müssen da ihren Wärmeplan vorlegen. Aber der Fachverband will da nochmal klarstellen, dass der Wärmeplan und die Wärmenetze, die dann daraus resultieren, nicht sichere Wärmenetze sind. Da ist da wird niemand verpflichtet zu, wenn dieser Wärmeplan und dieses Wärmenetz geplant wird, da dann auch das Wärmenetz zu bauen, beziehungsweise die ganzen privaten Haushalte sind nicht dazu verpflichtet, dann nachher sich an dieses Wärmenetz anzuschließen. Das will der Fachverband nochmal ganz klarstellen. Und da ist natürlich bei vielen Menschen auch die Verunsicherung dann sehr groß, weil viele wissen es nicht, was soll denn jetzt kommen, muss ich jetzt ans Wärmenetz, wie kann ich meine Wärmeversorgung in Zukunft gestalten und wann kommt die Fernwärme denn? Wann kommt die Wärme dann über die Netze? Das ist eben alles nicht klar, aber das kann niemand beantworten. Das kann leider so in dem Rahmen, wo wir jetzt sind, noch keiner sagen. Und da ist wieder die ganz klare Botschaft vom Fachverband Baden-Württemberg, nicht abwarten. So, wenn man sich jetzt eine moderne Heizlösung holt, und wir haben es zu Genüge angesprochen, sei es die Wärmepumpe oder wie wir vor einigen Wochen gesagt haben, eine moderne Holzheizung, dann ist man damit auf der sicheren Seite. Da hat man ja jetzt auch schon mehrere Beispiele, dass man da die Sicherheit hat, auch wenn das Wärmenetz dann kommt, dass man mit seiner neuen modernen Heizung dann auf der sicheren Seite ist. Und da geht es dem Fachverband einfach nochmal darum, die Sicherheit dem Verbraucher zu geben und Unsicherheiten ja zu beenden, sage ich mal.
Nein, das ist natürlich klar. Und wenn man bedenkt, dass in Baden-Württemberg ist ja, glaube ich, Vorreiter, was also diese Fernwärmeplanung anbelangt in den Kommunen, wenn dort diese Aussage nochmal so getroffen wird, dass, ja, wie immer diese Verunsicherung, denke ich mal, hängt ja auch damit zusammen, weil es immer wieder zu hören ist. Ich kann es nicht belegen, man müsste da auch mal so eine Statistik bemühen oder anfordern, dass ja Fernwärme auch zukünftig nicht das Preiswerteste sein wird. Und teilweise wird die Fernwärme, wenn sie denn da ist, da darf man sich ja auch, glaube ich, keine Illusion hingeben, die wird ja auch nicht 100% klimaneutral dann zur Verfügung stehen. Da werden auch in den Wintermonaten, befürchte ich, auch andere Energieträger zum Einsatz kommen, um dort dann die Energie, also die Wärme zur Verfügung zu stellen, egal ob für Heizung oder Warmwasser. Und da muss man dann einfach auch mal ganz klar kommunizieren, wird es einen politischen Preis geben oder kann da jeder Versorger dann für sich, jede Kommune für sich entscheiden, was es kosten wird? Und dann kann man ja nicht mal eben, ich will keine Reklame für Verivox oder andere Vergleichsportale machen, mal schauen, oh nee, die sind jetzt teurer geworden, ich wechsle mal. Das wird ja da gar nicht möglich sein. Das ist überhaupt noch nirgends so richtig mal kommuniziert. Der Verband Freie Wärme weist da immer mal wieder drauf hin, der Name ist Programm dort, dass das halt unglücklich wäre. Denn was nützt mir dann abzuwarten, die Fernwärme zu bekommen und am Ende vielleicht sogar dann noch teurer zu sein, als wenn ich meine eigene Gas, Öl oder was für immer Heizung, wir wollen das ja nicht, aber dann behalten hätte. Und dass ich da keine Chance habe, da dann mehr zu wechseln in einem billigeren wie jetzt Stromtarif oder zu einem anderen Gasanbieter, was auch immer. Und da muss die Politik oder die Kommunen auch mal richtig aufklären, dass man sagen muss, also die Fernwärme muss auf jeden Fall einen Marktpreis bieten, der auch mit anderen Wärmeerzeugern möglich ist.
Ganz genau. Da hatten wir ja dann auch, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast angesprochen habe, bei den Berliner Energietagen hatte ich da mit jemandem drüber geredet, der viel in dem Thema ist, viel was Fernwärme angeht. Und da wird sich ja in Berlin bei verschiedenen Unternehmen an den generellen Heizungspreisen so ein bisschen orientiert. Also am Gaspreis wird sich da orientiert, um die Fernwärme anzubieten. Aber das tun natürlich nicht alle. Und das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Und da sind diese Lösungen einfach noch nicht da. Wie viele Gaskraftwerke sollen jetzt gebaut werden, mit denen dann die Fernwärme versorgt wird? Also da gibt es einfach noch viele, viele offene Themen, die da irgendwann mal abgehandelt werden müssen.
Ja. Vielleicht da zum Abschluss schon, wir sind ja auch schon wieder über unserer normalen Zeit fast, darf ich nochmal darauf hinweisen, wer sich noch nicht angemeldet hat oder gespannt ist, was vielleicht auch Frau Reiche, Frau Baas oder andere Politiker, die jetzt zugesagt haben bei der Wärmekonferenz im Oktober, dann da sein sollen, werden, hoffen wir mal, dass sie alle können und dann auch kommen können, dann sagen, weil ich sag mal, jetzt soll der Herbst der Reformen kommen, wie der Bundeskanzler jetzt gesagt hat. Wir sind dann im Oktober, wir sind dann mitten im Herbst, also da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Also wer das live erleben möchte, dem kann ich nur Berlin und vom BDH organisierte und vom ZVSHK, VDZ und natürlich auch vom DG Haustechnik unterstützte Veranstaltung empfehlen. Die dürfte dieses Jahr wirklich spannend sein und ich höre auch, die Anmeldezahlen liegen auf jeden Fall schon deutlich über denen von der letzten Veranstaltung. Also schaut mal rein, wenn ihr Wärmekonferenz googelt oder sucht. Aber Cedric, du kannst das ja auch nochmal in die Shownotes schreiben, den Link. Das kann man ja nur empfehlen. Ne? Und du hast es eingangs gesagt, jetzt geht es wieder los so nach den Ferien, dass man sich um die Veranstaltungen schauen muss, wo geht man hin, was macht Sinn. Und du hast es ja eingangs gesagt, wie eben gesagt, dass der Tag des Bades jetzt auch nochmal spannend ist, ne? Bei allen Wärmethemen, Stromthemen und so weiter. Jens Wichmann hat das ja letzte Woche gut gesagt. Wir in Deutschland haben auch ein Problem mit den Bädern, wenn man so will. Wenn man da zu lange zuwartet, das Thema Pflege oder altersgerechte Bäder, absolut ein gutes Thema. Und ein gutes Bad ist, wenn man morgens aufstehen muss und dann schon in ein schönes Bad kommt, kann das schon die Laune heben. Nicht, dass ich da nur aus eigener Erfahrung sprechen kann, aber wenn man so in Hotels übernachtet, ist ja auch immer, ist das Bad gut oder nicht gut? Ist die Dusche mit Wasserdruck ausgestattet? Ist sie gut temperierbar? Und. Das sind schon so Wohlfühldinge, die, glaube ich, jedem klar sind und deshalb ist ein gutes Bad auch immer, ja, ein lebenswertes Bad, um auch mal ganz platt zu werden, oh wei. Aber gut, ja, also von meiner Seite erstmal würde ich sagen, es gab ja viele Themen noch in letzter Woche, aber da gehen wir vielleicht dann kommende Woche drauf ein, wie gesagt, und heute mal ein bisschen mehr zu unseren Aktivitäten, wo wir unterwegs waren. Und ansonsten nochmal der Hinweis, Unsere Produktvideos sind so gut wie alle jetzt online, die wir in den letzten Monaten vor allen Dingen auch auf der ISH gedreht haben. Das waren ja eine Menge. Und auch sonst jede Menge Informationen auf SAK-TV, ihr kennt's. Also von daher freuen wir uns, egal wo ihr SAK-TV nutzt, auch in der App oder wie gesagt auf der Webseite. Ja, habt Spaß und ja, bleibt informiert.
So sieht's aus und ja, wie du es sagst, es kommt jetzt viel auf uns zu, viele Herausforderungen, viele Termine. Der Herbst des Wandels steht an. Wir sind sehr gespannt, was da jetzt alles noch passiert. Wärmekonferenz, Tag des Bades, auf jeden Fall dran denken. Schaut mal rein, wenn ihr daran interessiert seid. Wir sind auf jeden Fall dabei und ja, wie du es sagst, Ferienende in NRW. Wir wünschen euch eine gute Woche, eine erfolgreiche Woche und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Hoffentlich hier im Podcast und sonst in der Nachrichtensendung am Donnerstag. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Neue Folgen gibt es immer montags überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast ist eine Produktion der KRS GmbH. Redaktion Cedric Engels und Klaus Klein. Ton und Schnitt Henning Westerkamp.